Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch, 27. August. Alle Bibelstellen gelesen aus der Gute-Nachricht-Bibel, das Copyright hat die Deutsche Bibelgesellschaft. Hiob, Kapitel 23 bis 27. Hiob, wenn ich Gott nur finden könnte. Hiob antwortete: Zwar möchte ich mein Stöhnen unterdrücken, und doch kommt Widerspruch von meinen Lippen. Wenn ich nur wüsste, wo sich Gott befindet und wie ich zu ihm hingelangen könnte, ich würde ihm schon meine Lage schildern, ihm meine Gründe und Beweise nennen. Ich bin gespannt, was er dann sagen würde, wie er mir darauf seine Antwort gäbe, ob er mich seine Allmacht fühlen ließe. Nein, hören würde er auf meine Worte. Ich würde meinen Rechtsstreit mit ihm führen, als einer, dem nichts vorzuwerfen ist. Das müsste auch mein Richter anerkennen. Ich kann nach Osten gehen, dort ist Gott nicht. Und auch im Westen ist er nicht zu finden. Ist er im Norden tätig, sehe ich's nicht. Versteckt er sich im Süden, weiß ich's nicht. Doch mein Weg ist ihm lange schon bekannt. Wenn er mich prüft, dann bin ich rein wie Gold. Mein Fuß hielt sich genau an seine Spur. Ich blieb auf seinem Weg und wich nicht ab. Ich tue immer, was er mir befiehlt. Sein Wort bewahre ich in meinem Herzen. Doch Gott allein bestimmt, wer will ihn hindern. Was ihm gefällt, das setzt er einfach durch. Er wird auch tun, was er für mich geplant hat, und Pläne über mich hat er genug. Das ist es, was mich so erschrecken lässt. So oft ich an ihn denke, zittere ich. Gott hat mir alle Zuversicht genommen. Weil er so mächtig ist, macht er mir Angst. Gott ist's, der mich erdrückt, und nicht das Dunkel, auch wenn ich jetzt vor Dunkelheit nicht sehe. Die Mächtigen fragen nicht nach Gottes Willen. Warum setzt Gott nicht einfach Tage fest, dass seine Treuen sehen, wie er Gericht hält? Die Mächtigen verrücken Feldgrenzen, den kleinen Leuten stehlen sie die Herden und treiben sie auf ihre eigene Weide. Das Rind der Witwe nehmen sie als Pfand, den Weisen rauben sie den letzten Esel. Die Armen werden aus dem Weg gestoßen, sie fliehen vor Furcht und müssen sich verstecken. Wie wilde Esel in der dürren Steppe gehen sie bei Morgengrauen an die Arbeit. Für ihre Kinder suchen sie nach Nahrung, die in der Steppe doch nur kärglich wächst. Sie sammeln Reste auf dem Feld des Reichen, in seinem Weinberg suchen sie nach Beeren. Nackt müssen sie im Freien übernachten, und keine Decke schützt sie vor der Kälte. Im Bergland triefen sie von Regennässe und drücken sich zum Schutz dicht an die Felsen. Der Witwe nimmt man ihren Säugling fort, den Schuldnern pfändet man sogar den Mantel. Die Armen müssen ohne Kleidung gehen, sie hungern, weil sie nicht zu essen haben, selbst wenn sie für die Reichen Garben tragen. Im Garten pressen sie Oliven aus, sie keltern Wein und müssen durstig bleiben. Die armen Stadtbewohner klagen laut, das Röcheln der Verletzten schreit zum Himmel, doch Gott beachtet all den Wahnsinn nicht. Die Bösen hassen jede Art von Licht, darum wissen sie auch nichts von Gottes Wegen und fragen nicht danach, was ihm gefällt. Im Morgengrauen steht der Mörder auf und bringt den Armen um, der schutzlos ist. Bei Nacht bricht er in Häuser ein und stiehlt. Der Ehebrecher wartet bis zum Abend und bindet sich die Maske vors Gesicht, damit kein Auge ihn erkennen kann. Im Dunkeln raubt der Dieb die Häuser aus, bei Tage schließen sie sich alle ein, weil sie vom hellen Licht nichts wissen wollen. Ihr Tag beginnt erst, wenn es dunkel wird, und keine Finsternis kann sie erschrecken. Aber Gott wird sie vernichten. Der Böse wird von Fluten fortgeschwemmt, sein Grund und Boden ist von Gott verflucht, und auch zum Weinberg geht er niemals wieder. Die Sonnenhitze lässt den Schnee verschwinden, der ausgedörrte Boden schluckt das Wasser. Genauso schluckt die Totenwelt den Sünder. Selbst seine Mutter denkt nicht mehr an ihn. Er ist ein fettes Fressen für die Würmer. Aus der Erinnerung ist er verschwunden. Der Böse wurde wie ein Baum gefällt. Das ist die Strafe für sein schlimmes Unrecht. Die kinderlose Frau hat er misshandelt, der Witwe keine Freundlichkeit erwiesen. Die Mächtigen rafft Gottes Macht hinweg, erhebt er sich, verzweifeln sie am Leben. Gott wiegt sie anfangs nur in Sicherheit, doch achtet er genau auf ihre Taten. Sie werden groß, doch nur für kurze Zeit. Dann schrumpfen sie wie eine Blütendolde und werden abgeschnitten wie die Ehre. So ist es. Was ich sage, ist die Wahrheit. Kann einer mir das Gegenteil beweisen? Der zweite Freund. Kein Mensch kann vor Gott bestehen. Da sagte Bildad von Schuach: Gott herrscht mit furchterregender Gewalt, mit starker Hand schafft er im Himmel Frieden. Wer kann die Scharen seiner Diener zählen? Geht Gottes Licht nicht über allen auf? Wie will ein Mensch vor Gott bestehen können, ein von der Frau Geborener je schuldlos sein? Sogar das Licht des Mondes ist nicht hell, und auch die Sterne sind nicht rein für Gott, geschweige denn der Mensch, die Eintagsfliege. Was gilt bei Gott schon dieser kleine Wurm? Iob, wie groß und mächtig ist Gott? Iob antwortete: Du bist doch wirklich eine große Hilfe für einen kranken, schwachen Mann wie mich. Du kannst so gut beraten, weißt so viel und gibst es gern an armen Narren weiter. Wo hast du diese weisen Worte her? Sag, welcher Geist hat sie dir eingeblasen? Sogar die Geister der Verstorbenen zittern dort in der Tiefe unter Meeresboden. Die Totenwelt liegt nackt vor Gottes Augen, kein Schleier deckt den Abgrund vor ihm zu. Gott spannt das Zelt des Himmels aus im Leeren, und überm Nichts hängt er die Erde auf. Das Wasser speichert er in seinen Wolken, die nicht zerreißen, trotz der großen Last. In dichte Wolken hüllt er seinen Thron, damit kein Auge ihn erblicken kann. Rund um die Meere zog er einen Kreis, dort liegt die Grenze zwischen Licht und Dunkel. Die Pfeiler, die den Himmel tragen, schwanken, Entsetzen packt sie, wenn Gott sie bedroht. Mit seiner Kraft hat er das Meer besiegt und Rahab umgebracht durch seine Klugheit. Sein Atem hat den Himmel blank gefegt, den schnellen Drachen hat sein Arm durchbohrt. Das alles ist der Saum von seinen Taten, ein schwaches Echo, das wir davon hören. Wie groß und mächtig muss Gott wirklich sein? Mein Gewissen ist rein. Iob setzte seine Rede fort. Er sagte: Beim Leben Gottes, des Gewaltigen, der mir mein Recht noch immer vorenthält und mir das Leben bitter macht, ich schwöre, solange ich noch Atem in mir habe und Gottes Hauch in meiner Nase ist, kommt niemals Unrecht über meine Lippen und keine Lüge über meine Zunge. Ich denke nicht daran, euch Recht zu geben. Bei meiner Unschuld bleib ich, bis ich sterbe. Dass ich im Recht bin, gebe ich niemals auf, denn mein Gewissen weiß von keiner Schuld. So straft Gott alle, die ihm verlassen. Wer mich bekämpft und mir mit Hass begegnet, den soll die Strafe des Verbrechers treffen. Sein Leben ist dahin, wenn Gott es fordert und sich entschließt, den Faden abzuschneiden. Wenn er in Not gerät und beten will, wird Gott auf seinen Hilfeschrei nicht achten. Er hätte immer bei Gott Freude suchen und zu ihm beten sollen, nicht erst jetzt. Ich will euch nun von Gottes Macht berichten und nicht verschweigen, was er wirklich plant. Ihr habt doch selber alles miterlebt. Was tragt ihr dann noch solchen Unsinn vor? Seht, welche Strafe Gott dem Menschen sendet, der ihn verlässt und andere unterdrückt. Ein solcher Mensch mag viele Söhne haben, doch alle werden sie im Krieg getötet. Die Enkel kriegen nie genug zu essen. Was überlebt, das rafft die Pest hinweg, Die Witwen halten keine Totenklagen. Er mag auch haufenweise Silber haben, mehr Kleider, als er jemals brauchen kann. Was soll's? Ein Frommer wird die Kleider tragen, ein guter Mensch das ganze Silber erben. Sein Haus hat er gebaut wie eine Motte, so wie das Laubgeflecht des Weinbergwächters. Reich legt er sich in seinem Haus zu Bett, doch wenn er aufwacht, ist es nicht mehr da. Wie eine Flut holt ihn der Schrecken ein, ein Wirbelsturm kommt nachts und trägt ihn fort. Der Ostwind hebt ihn hoch und reißt ihn mit, er fegt ihn mit Gewalt von seinem Wohnplatz. Der Sturm stürzt mitleidslos auf ihn herab, er müht sich, was er kann, um zu entfliehen. In seinem Rücken heult und pfeift der Sturm und macht ihm Angst mit seinen harten Schlägen. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 12 bis Kapitel 2, Vers 11. Warum Paulus nicht nach Korinth kam. Wenn ich mich mit etwas rühme, dann mit dem, was mir auch mein Gewissen bezeugt. Mein Verhalten überall in der Welt und besonders bei euch war stets bestimmt von völliger Ehrlichkeit und Selbstlosigkeit, wie es dem Willen Gottes entspricht. Ich ließ mich nicht von eigennütziger Klugheit leiten, sondern vom Wirken der Gnade Gottes. Auch was ich in meinen Briefen schreibe, meine ich genau so, wie ihr es lesen und verstehen könnt. Ich hoffe, dass ihr es vollends ganz verstehen werdet. Zum Teil habt ihr mich ja schon verstanden, nämlich, dass ihr auf mich stolz sein dürft, so wie ich auf euch, an dem Tag, an dem Jesus unser Herr kommt. Im Vertrauen auf all das hatte ich den Plan gefasst, zuerst zu euch zu kommen, damit ich euch zweimal besuchen und euch zweimal die Gnade Gottes bringen könnte. Ich wollte über euch nach Mazedonien reisen und von dort wieder zu euch zurückkehren, damit ihr mich für die Reise nach Judäa mit allem Nötigen ausrüstet. War ich leichtfertig, als ich mir das vorgenommen habe? Oder mache ich meine Pläne nach Menschenart, so dass mein Ja auch ein Nein sein kann? Gott ist mein Zeuge. Kein Wort, das ich euch sage, ist Ja und Nein zugleich. Denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Silvanus, Timotheus und ich bei euch verkündet haben, war nicht Ja und Nein zugleich. In ihm ist das reine Ja Wirklichkeit geworden. Mit ihm sagt Gott Ja zu allen seinen Zusagen. Von ihm gedrängt und ermächtigt sprechen wir darum auch das Amen zur Ehre Gottes. Gott hat uns zusammen mit euch auf diesen festen Grund gestellt, auf Christus. Er hat uns gesalbt und uns sein Siegel aufgedrückt. Er hat seinen Geist in unser Herz gegeben, als Anzahlung auf das ewige Leben, das er uns schenken will. Ich rufe Gott als Zeugen an. Er soll mich zur Rechenschaft ziehen, wenn ich nicht die Wahrheit sage. Nur um euch zu schonen, bin ich nicht wieder nach Korinth gekommen, denn ich betrachte mich nicht als Richter über euren Glauben. Meine Aufgabe ist es doch, zu eurer Freude beizutragen. Im Glauben steht ihr ja fest. Der Tränenbrief und seine Absicht. Ich war fest entschlossen. Ich wollte nicht noch einmal zu euch kommen und euch nur wieder traurig machen. Denn wenn ich euch traurig mache, bleibt mir ja niemand, der mich wieder froh machen kann. Genau das habe ich euch in meinem Brief geschrieben. Ich wollte nicht kommen und erleben, dass die mich traurig machen, die mir eigentlich Freude bereiten sollten, denn ich bin ganz sicher, euch allen macht es Freude, wenn ihr mir Freude machen könnt. Ich war sehr bedrückt und niedergeschlagen und habe euch unter vielen Tränen geschrieben. Aber ich wollte euch nicht betrüben. Ihr solltet vielmehr sehen, wie sehr gerade ich euch liebe. Paulus bittet die Gemeinde, seinem Gegner zu verzeihen. Wenn einer von euch jemand Kummer bereitet hat, so hat er ihn nicht mir bereitet, sondern euch allen. Oder doch einem großen Teil von euch, damit ich nicht übertreibe. Er ist genug gestraft mit dem, was die Mehrheit von euch über ihn verhängt hat. Jetzt ist es an der Zeit, dass er ihm verzeiht und ihn ermutigt, damit er nicht in Verzweiflung getrieben wird. Ich bitte euch also, beschließt, ihn wieder in Liebe anzunehmen. Mit meinem Brief wollte ich eure Treue erproben und sehen, ob ihr meinen Anweisungen in allem Folge leistet. Wem ihr verzeiht, dem verzeihe ich auch. Wenn ich hier überhaupt etwas zu verzeihen hatte, so habe ich es um euretwillen vor Christus getan. Der Satan soll uns nicht überlisten. Wir wissen doch genau, was er für Absichten verfolgt. Psalm 41. Gebet eines Kranken. Ein Lied Davids. Wie glücklich sind alle, die für die Hilflosen sorgen. Wenn sie in Not geraten, holt der Herr sie heraus und erhält sie am Leben. Alle im Land werden sie glücklich preisen. Der Herr überlässt sie nicht der Willkür ihrer Feinde. Wenn Krankheit sie niederwirft, steht der Herr ihnen bei und hilft ihnen wieder auf. Weil ich das weiß, sage ich, Herr, hab Erbarmen mit mir und mach mich wieder gesund. Denn gegen dich habe ich mich vergangen. Meine Feinde sind grausam, sie fragen, wann ist er endlich tot, damit man ihn schnellstens vergisst? Wenn mich überhaupt noch einer von ihnen besucht, dann tut er es in böser Absicht. Er sucht nach Beweisen für meine Schuld. Kaum ist er wieder draußen, verleumdet er mich. Alle, die mich hassen, stecken ihre Köpfe zusammen. Einmütig ziehen sie über mich her und reden schon von meinem Ende. Den lässt die Hölle nicht mehr los. Sein Bett verlässt er nur noch als Toter. Sogar mein Freund, dem ich Vertrauen schenkte, der bei mir von meinem Brot gegessen hat, auch er hat sich nun gegen mich gewandt. Du aber hab Erbarmen mit mir, Herr, richte mich doch wieder auf, damit ich sie zur Rechenschaft ziehe. Wenn das Siegesgeschrei meiner Feinde verstummt, dann weiß ich, dass du es gut mit mir meinst. Weil ich schuldlos bin, hältst du zu mir und lässt mich für immer in deiner Nähe leben. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, vom Anfang der Zeiten bis in alle Zukunft. Amen. So soll es sein. Sprüche, Kapitel 22, die Verse 5 und 6. Der Weg falscher Menschen ist voller Dornen und Schlingen. Wer sein Leben liebt, meidet ihn. Bring einem Kind am Anfang seines Lebens gute Gewohnheiten bei, er wird sie auch im Alter nicht vergessen.